Ungebügelt. Dein Podcast ohne Weichspüler.
Ehrlich,
direkt, etwas müde und mit einer ordentlichen Ladung Selbstironie.
Zwischen Kita-Chaos, Karriere und Krafttanken. Willkommen im echten Leben und der Selbsthilfegruppe, die du dir schon immer gewünscht hast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ungebügelt. Wir sitzen hier zusammen. Ich bin Gesa und heute sind dabei Melli und Christine, also alle beisammen. Und wir haben uns heute ein ganz tolles Thema rausgepickt, was
das
uns alle betrifft.
Das beste aller Themen, ja. Was wir auch ganz oft schon irgendwie angekündigt haben. Die Kack-Kinderkrankheiten. Vorneweg eine kleine Triggerwarnung für alle. Wir werden vielleicht über das eine oder andere sprechen und das eine oder andere ist vielleicht für Magenempfindliche nicht ganz so gut zu verdauen. Deswegen nur anhören, wenn ihr da auch ein bisschen, ja.
Wenn ihr Eltern seid.
Beispielsweise.
Dann wird man abgehärtet.
Ja. Wir verbildlichen das ein oder andere vielleicht mal, ne? Dass man sich besser vorstellen kann. Und wer da so zarter im Nehmen ist, der sollte jetzt ausschalten.
Und was wir nochmal vorwegschicken wollen, ist, dass unsere Kinder alle nur gängige Krankheiten hatten. Also wir reden nicht über irgendwelche krassen Fälle, was einem bewusst sein muss, weil das natürlich nochmal eine andere Klasse ist. Jeder leidet immer so sehr mit seinem Kind in dem Grad, in dem man halt selber damit beteiligt ist. Aber dennoch natürlich Props an alle Eltern, die wirklich schwerkranke Kinder haben. Das wollen wir an dieser Stelle nochmal klarstellen.
Genau, und dass wir uns auf gar keinen Fall mit diesen gleichsetzen oder diese irgendwie in eine Art und Weise ins Lustige ziehen wollen. Ganz im Gegenteil, wir wollen einfach über unseren Alltag sprechen, wie wir Kinderkrankheiten bis heute empfunden haben und was wir so ein bisschen vielleicht auch dem einen oder anderen Mut machen können, wie man da durchkommt.
Genau, aber bevor wir damit starten, geht's natürlich erstmal los mit Dampferblasen.
Ungebügelt ist, wenn du dir die Windel deines Kindes anziehst, weil der Weg zur Toilette zu lang ist und du es nicht mehr schaffst.
War das nicht sogar dein Geburtstag?
Ja, Mann.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ist jetzig.
Ist jetzig. Wir haben das jährliche Windelfestival. Es ist eine true story.
Ja, ist eine true story. Das war mein Geburtstag vor 2 Jahren.
Drei Jahren.
3 Jahren, würde ich sagen. Du hast recht. Vor 3 Jahren. Wir waren im Urlaub in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und mein Sohn hat sich den Norovirus eingefangen, hat uns den Norovirus eingefangen. Und jeder, der den Norovirus kennt, weiß, das ist Endgegner, keine Chance. Es kommt aus allen Körperöffnungen gleichzeitig raus.
Und wenn man nur eine Toilette hat.
Und ganz ehrlich, die Toilette war von mir, ungelogen, vielleicht 1,50 Meter entfernt. Ich lag an der Couch direkt zur Toilettentür. No way, schaffst du nicht, keine Chance. Und dann dachte ich mir, damals hat mein Kind noch Windel getragen, probierst du das halt aus.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich finde deinen Überlebensinstinkt in dem Moment relativ bemerkenswert. Voll. Ich wäre vielleicht da gar nicht drauf gekommen.
Das war einfach nur Verzweiflung.
Es ist aber auch, ich meine, heute kann man darüber lachen. Ich weiß noch, wie uns diese Textnachrichten vor 3 Jahren erreicht haben und wir waren alle so, ich habe sogar den ärztlichen Bereitschaftsdienst damals angerufen für euch, das weiß ich noch.
Stimmt.
Ja, weil einfach mitten auf dem
ihr wart auf dem Meer.
Auf dem Schiff. Mhm. Natürlich habt ihr dort auch Ärzte gehabt, aber im Urlaub krank seid ist natürlich immer auch nochmal next level, finde ich.
Mhm. Habt ihr dann Hilfe bekommen? Kam jemand und hat euch irgendwie ein bisschen Flüssigkeit gegeben oder wie macht man das?
Naja, es war ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, erzwungenermaßen haben wir Hilfe bekommen. Ich habe es nicht immer ins Bad geschafft, dann habe ich mir die Windel angezogen. Und wenn ich es mal aufs Bad geschafft habe, bin ich irgendwann kollabiert.
Ah.
Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und bei mir, weil einfach der Körper so schnell alle Elektrolyte verliert, weil es aus allen Körperöffnungen gleichzeitig rauskommt, bin ich dann an die Badwand geknallt, ohnmächtig. Mein Mann hat das gehört, der lag im Bett, der hatte aber auch zu dem Zeitpunkt schon Norovirus, das heißt, er konnte auch nicht wirklich aufstehen, hat sich auf allen Vieren ins Bad gerobbt und hat gesehen, dass ich da liege. Er konnte mir aber nicht wirklich helfen, weil er war genauso schwach und hat dann den Notruf gerufen.
Das ist wie bei so einer Zombie-Akku.
Man glaubt es kaum. Und das klingt einfach wie eine krasse Übertreibung, es war genau so.
Ja. Und dann hat er das an?
Das Krasse ist, Norovirus kommt wie eine Wand, das schlägt dich um und es ist aber relativ schnell wieder weg. Das hat 3 Tage gedauert.
3 Tage finde ich aber trotzdem sehr lang.
Okay, aber die Medikamente haben wir nach der ersten Nacht genommen. Danach bist du einfach nur nicht lebensfähig, aber du kannst liegen.
Okay, du musst nicht mehr die ganze Zeit.
Nee. Aber darf das Kind die auch bekommen?
Nein.
Ja. Der musste einfach durch.
Der musste durch und er hat es auch als erstes bekommen, nicht so krass heftig wie wir. Aber der hat in Summe halt natürlich länger damit rumgemacht. Aber die Erwachsenen, also wir beide, haben es einfach hardcore bekommen. Und das Extreme an dieser Nacht war, also mein Mann und ich haben es gleichzeitig bekommen, unser Sohn damals noch in so einem Reisebett dazwischen. Und wir waren wirklich, ich übertreibe nicht, beide nicht fähig, uns um dieses Kind zu kümmern in diesen Stunden. Es ging nicht. Wir konnten nicht aufstehen. Keiner von uns beiden konnte das. Mhm. Der war aber noch so klein, dass er nicht aus diesem Bett gekrabbelt ist. Und wir haben ihm einfach Wasser und so Knabbersachen in das Reisebett gestellt und haben einfach so diese Nacht überlebt und auch ein bisschen vom nächsten Morgen. Ich bin rausgeholt worden im Lauf der Nacht und haben sie mich an so eine Infusion angeschlossen und, keine Ahnung, Womex und Loperamid, also einfach quasi einmal die ganze Verdauung oben und untenrum gestoppt. Und danach konnte ich liegen und ein bisschen schlafen. Und in den späten Morgenstunden konnte ich aufstehen. Und bei meinem Mann ähnlich, der dieselben Medikamente bekommen. Aber so lange musste unser Kind quasi alleine zurechtkommen.
Ich weiß nicht, ob du an der Stelle vielleicht einen Tipp hast. Ich meine, im Endeffekt, es war eine Extremsituation. Es war erstens Norovirus, zweitens enger Raum, sehr enger Raum. Jeder, der schon mal mit einem Schiff unterwegs war, weiß, wie eng diese Kabinen sind. Mhm. Ich mache das zum Beispiel so, also Magen-Darm ist bei uns auch, ich glaube, bei jedem fast Endgegner von den typischen Krankheiten, weil man so, also diese Tröpfcheninfektion ist ja so rasend schnell.
Und du bist aus dem Leben genommen, ne? Weil ehrlicherweise, wir hatten jetzt, also ich hatte auch schon die Grippe, Corona, ich will das nicht verharmlosen und das ist bei jedem anders, aber ich war in der Form lebensfähig. Ja, ich hatte vielleicht Fieber, aber ich konnte mich schon kümmern. Krasser Magen-Darm, du hast keine Chance.
Ja, Ich letztens, als unsere Tochter, die Große, anfing, sich auch zu übergeben, habe ich sofort unsere Masken rausgeholt, Handschuhe. Und wir hatten eine ganz klare Aufteilung im Sinne von, okay, du kümmerst dich ausschließlich ums Kind und du bist sozusagen die Reinigungskraft. Im Best Case stecken wir uns nicht alle gleichzeitig an. Dass wir es vielleicht alle bekommen, ist wahrscheinlich, aber dass wir es rauszögern.
Ja, in Etappen.
Ja. Das ist doch verrückt.
Das ist echt verrückt. Die Handschuhe würde ich auch unterschreiben. Für zu Hause haben wir uns auch nach dem ersten Magen-Darm Handschuhe besorgt. So Einmalhandschuhe, um alles Kontaminierte quasi anfassen zu können. Und wir haben uns danach so Spuckbeutel-Professionelle gekauft.
Wow, auch für
so
unterwegs.
Die man auch im Krankenhaus bekommt. Ja. So dieser Ring, wo so ein kleiner Beutel drin hängt. Die habe ich jetzt auch in den Koffer gepackt.
Ja. Okay, aber lasst uns doch nochmal quasi aufs Ursprüngliche zurückkommen.
Okay, jetzt wollen wir ja heute nicht nur über Norovirus sprechen und diese Folge nicht nur dem Norovirus widmen. Hat er nicht verdient.
Nee, wirklich nicht.
Sondern wir wollen ja über alle Kinderkrankheiten sprechen, die wir so erwischt haben in den letzten, ich würde sagen, 4,5 Jahren. Und damit es nicht so langweilig ist, würden wir das, glaube ich, mal ein bisschen anders aufziehen. Und zwar, ich meine, der ein oder andere kennt vielleicht noch Pokémon oder ein anderes Levelspiel. Wir nennen das mal das unfreiwillige Eltern-Level-System der Kinderkrankheiten. Zudem meldet sich keiner an. Keiner kennt die Anleitung und trotzdem müssen wir alle mitspielen.
Ja.
So, und in diesem Level-System sind wir heute unterwegs. Man fängt ja, wenn man ein Kind bekommt, dann fängt man ja vielleicht auf so eine Art Vorbereitungslevel ein. Der ein oder andere versucht, eine Spielanleitung zu lesen. Die gibt es irgendwie nicht so wirklich. Man hört ein bisschen was im Geburtsvorbereitungskurs oder in diesen, wie heißen diese Kurse? Das Baby ist da Kurs, keine Ahnung.
Oder auch im Erste-Hilfe-Kurs, den man gemacht hat.
Oder von der Hebamme besorgt jemand das und das für die Hausapotheke. Das heißt, es steht alles so unter diesem Stern Vorbereitung, was könnte da kommen. Und irgendwie, bevor man Kinder hat, denkt man bei Kinderkrankheiten, ich habe es zumindest ehrlicherweise erstmal nur an Schnupfen, Husten, Fieber. Ne? Heute wissen wir aber, das ist ein etwas anderes Spiel und irgendwie ist es auch unendlich und deutlich krasser. Das heißt, ich frage euch jetzt beide mal, was dachtet ihr, bevor ihr euer erstes Kind bekommen habt, über Kinderkrankheiten? Was gibt es so?
Ich würde gerne mal eingreifen und sagen, wie ich immer gedacht habe, wie schlimm es ist, sich von einer Krankheit zu erholen. Wisst ihr, als wir keine Kinder hatten und dann letztendlich man so krank war und dachte so, ich leide so, ich muss vorm Fernseher liegen und meine Krankheit auskurieren. Und immer wenn Leute jetzt sagen, es war so schlimm, diese Krankheit auszukurieren, war ich so, aha.
Good for you, dass du sie auskurieren durftest. Da fängt es ja schon an.
Ja.
Aber um zurückzukommen, ich bin ehrlich, ich war auch voll naiv. Ich war so naiv. Ich war so, okay, wir werden ein bisschen Schnupfen haben. Ja, wenn wir in die Kita kommen, wird es ein bisschen heftiger.
Das erste Jahr hat man ja gehört.
Genau.
Und selbst das habe ich schon unterschätzt.
Kriegen wir hin. Also ich weiß nicht, wie viele Krankheiten ich kennenlernen durfte. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kannte Krankheiten auch einfach nicht, die meine Kinder hatten oder mein Kind hatte.
Ja, also es gibt halt ein Lexikon an Kinderkrankheiten. Ja. Also ich habe wirklich zu Hause ein Kinderkrankheiten-Lexikon mit, da kann ich auch euch auch mal in die Shownotes setzen, weil ich finde es immer super hilfreich. Da kann man dann filtern nach, das Kind hat Fieber, das Kind hat kein Fieber, ist die Haut betroffen, ist die Psyche betroffen? Also es sind mehrere Faktoren und dann kann man sich da so durchhangeln wie an so einem Diagramm und dann am Ende steht da, dein Kind hat voraussichtlich das und das.
Ich glaube, wir haben dasselbe Buch.
Ja? Mhm. Also ich finde es super.
Ja, ich auch. Ich kenne das gar nicht.
Von Gu ist das, oder?
Ja.
Ja.
Cool. Habe ich geschenkt bekommen und wusste vorher nicht, was das mal für einen Stellenwert einnehmen wird.
Oh ja.
Jetzt hast du gerade schon dieses erste Kita-Jahr angesprochen. Das wäre bei mir die Verbildlichung meiner Desillusioniertheit.
Ja.
Ich wusste, okay, komm, alle sagen, erster Kita-Winter wird schlimm. Ja gut, dann hat das Kind halt irgendwie jede Woche Schnupfen. Oh my fucking God.
Ich glaube, dieses Bild, was man von der Kita kennt, wenn man in die Kita reinläuft und dann ist da dieses Aushängeschild. Ich glaube, das verbildlicht das sehr gut, was da so auf einen zurollen kann. Also wenn man bei uns in die Kita reinkommt, dann gucke ich immer nach links und da ist da so ein kleiner süßer Zettel und da steht, heute aktuell in der Kita.
Ich gucke da einfach gar nicht mehr hin.
Und dann stehen da 4, 5 Krankheiten und du denkst so, okay, warte mal, die kenne ich noch gar nicht. Mist.
Erstmal googeln. Was sind die Symptome?
Ah! Aber es ist doch wirklich so, dass eigentlich Husten und Schnupfen ist wie so ein bisschen beim Reifenwechsel, O bis O. Also da wissen wir, sobald das Kind in der Kita ist oder mit Kita-Kindern irgendwie einen Umgang hat, gibt es definitiv den Schnupfen und den Husten. Also, dass wir mal hustenfrei sind, ist so eine Woche und dann fängt es eigentlich wieder an, oder?
Mhm. Mhm. Kommt hin. Aber Husten und Schnupfen läuft bei mir jetzt heute nach 4 Jahren unterm Radar.
Ja. Und das ist jetzt meine Frage. Was muss sein, dass ihr euer Kind zu Hause lasst mit Husten und Schnupfen? Also, wo ist der Grad?
Fieber.
Für mich ist das...
Fieber.
Sobald es Fieber hat.
Ja, Fieber.
100%. Aber für mich ist auch schon so die Schlappheit definitiv entscheidend. Also wenn mein Kind, wenn ich merke, okay, es ist einfach kaputt. Mhm. Ne? So manchmal reicht ja auch so ein Tag oder zwei, um einfach so ein bisschen auch wieder Energie zu sammeln. Ich finde aber auch, dass es eine Altersfrage ist. Weil
ja, das stimmt.
Im ersten Jahr ist selbst ein Schnupfen viel gefährlicher auch und viel, da macht man sich viel mehr Sorgen. Und selbst mit einem zweiten Kind ist es bei mir jetzt so, dass ich mit dem Schnupfen da schon viel, viel mehr drauf achte. Wenn die Große einen Schnupfen hat, mein Gott, ne, dann achte ich immer drauf, ist der klar oder nicht klar. Ich weiß nicht, ob ihr, ja, das ist bei mir so. Wenn der grün ist, dann verabreden wir uns nicht. Mhm. Wenn er klar ist, sage ich, hey, geht.
Der ist bei uns ähnlich. Bei meinem Sohn ist es aber sehr eindeutig. Der hat entweder erhöhte Temperatur oder er hat sie nicht. Und wenn er sie hat, dann weiß ich, daraus wird immer Fieber. Mhm. Bei uns gibt es keinen Zwischenweg, das ist sehr eindeutig.
Mhm, ist bei uns ähnlich.
Und deswegen, sobald das Thermometer über 37, bei ihm, weiß ich nicht, 37, 5, 6, 7 geht, weißt du eigentlich schon, okay, jetzt kommt's.
Toi, 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 ich will nichts beschreien, aber wir hatten mit der Großen lange, lange, lange kein Fieber mehr. Also wir haben echt, ich glaube, jetzt 2 Jahre keinen Fiebersaft gegeben.
Wow.
Was?
Ja, ich kann ja später mal erzählen, was ich immer so mache.
Ja, du hast Vorkehrungen, ne?
Ja, also bevor es ausbricht, mache ich was. Aber das bekommen wir nochmal zu, ne?
Level 1. Die Grunderkrankungen.
Die schönen Klassiker. Welche gehören dazu?
Fieberhafte Infekte, Husten, Schnupfen.
Magen-Darm.
Nee, würde ich schon ins nächste Level setzen, ja, ehrlich gesagt.
Mein Darm ist schon next level.
Ja, das okay. Ist halt schon wieder fortgeschritten.
Ja, 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 okay.
Aber Bindehautentzündung ist auch so ein kleiner...
Ja, aber die kann man auch gut in den Griff kriegen, schnell in den Griff kriegen.
Ja, aber dennoch immer mal wieder da, ne?
Mhm. Ja. Mhm. Haben wir eigentlich einmal im Jahr.
Bauchschmerzen zählt es auch, also das ist bei uns relativ schnell immer weg.
Das haben wir, hatte mein Kind noch nie.
Ah, okay.
Wir hatten eine Phase, da muss ich lange drüber nachgrübeln, beziehungsweise das herausfinden, weil meine Tochter ganz oft auf einmal Bauchschmerzen hatte und wir dachten irgendwie so, hä? Also entweder sie muss kacken oder was ist da, was steckt dahinter? Und irgendwann haben wir festgestellt, dass sie immer Bauchschmerzen hat, wenn sie zu uns auf den Schoß will. Also wenn sie irgendwie die Nähe braucht. Und seitdem frage ich sie immer, hast du Bauchschmerzen oder hast du Kuschelbauchschmerzen? Und dann sagt sie mir auch ganz oft, ich habe eigentlich Kuschelbauchschmerzen. Und dann kommt sie so zu uns auf den Schoß. Aber es ist einfach süß. So dieses, sonst kriege ich die Aufmerksamkeit nicht, die ich gerade irgendwie so ein bisschen brauche.
Komplett, aber ich finde, das zählt dann auch zu diesen Einstiegssachen, oder?
Ja.
Okay.
Level 2. Vergiftet und erschöpft.
Okay, ja, jetzt weiß ich, was ihr meint. Auf jeden Fall Magen-Darm.
Ich würde sagen, ab Level 2 verliert man nicht nur die Punkte, sondern ehrlicherweise auch seine Würde.
Oh ja.
Ich frage mal in die Runde hier. Wann hattet ihr euren ersten Kontakt mit Magen-Darm?
Mit Kind,
Kindermagen-Darm.
Kindermagen-Darm. Also ich muss sagen, meine Tochter kann sehr viel über Pupse aussondern. Das merke ich bei ihr ganz oft, dass die da drin sehr resistent ist. Und dann kam mein Sohn.
Und der hat meinen Magen. Und sein Thema beständig Magen-Darm. Ich weiß auch nicht. Meine allererste Berührung mit Magen-Darm war definitiv unsere Zusammenkunft mit PKIP. Ich glaube, wir hatten es schon mal erwähnt.
Ja.
Als unsere Kinder an diesen Elefantenrassen gelutscht haben, keine Ahnung.
Haben sich eure Kinder davon übergeben?
Ja.
Ja, weil wir hatten nur Durchfall zum Glück. Aber
nee, ich weiß, also wir hatten Magen-Darm und das war natürlich auch an einem Abend, an dem mein Mann mit seinem Kumpel unterwegs war.
Das scheint bei euch so ein Schema zu sein.
Ja, irgendwie schon. Ich glaube, ich muss das energetisch auflösen. Nee, ich habe, aber das war okay. Das war das erste Mal, weil ich hatte auch kein Spuckbaby. Ich glaube, wenn man ein Spuckbaby hat, ist man das so ein bisschen gewohnt, mit diesem Schwallartigen umzugehen. Mhm. Und meine Große hat wirklich, ich glaube, zweimal in ihrem Leben so schwallartig gebrochen. Dreimal erinnere ich mich dran. Und das war's. Die Kleine, die ist eher so eine Spuckerin. Da bin ich jetzt viel gelassener, das merke ich. Mhm. Aber damals hat es mich natürlich überfordert, wenn du es nicht kennst und auf einmal kommt es schwallartig und du bist total so, oh mein Gott.
Und ich finde auch, also mir hat es davor gegraut, vor dem ersten Mal, dass meine Tochter sich übergibt, weil alle immer gesagt haben, die wissen ja auch nicht, wie denen geschieht in dem Moment. Ne? Das ist so ein, das kommt ja über dich. Aber was mich dann verwundert hat, jetzt wo wir ja da in diesem Game drin sind und meine Tochter halt auch sich mal übergeben hat, dass die super schnell davon irgendwie wieder befreit sind. Ne? Die übergeben sich dann und sind danach so
eigentlich wieder happy.
Weißt du, was ich eben geträumt habe?
Ja.
Denkst du dir so, hä?
Ja. Ich weiß auch noch, dass Melli es auf jeden Fall vor uns hatte, weil, pass auf, als meine Tochter sich das allererste Mal übergeben hatte, keine Ahnung, war vielleicht 6 Monate oder so oder 5, hatte ich im Kopf, dass du als nicht stillende Mama Elektrolyte verabreichen musstest. Oder irgendwie sowas, ja, du kannst es gleich nochmal richtig stellen. Und ich wusste, okay, wenn du stillst, musst du nichts zusätzlich geben, solange das Kind trinkt und die Windel feucht ist. Und das war für mich so, okay, gut, Krise mit Bett beziehen, mich umziehen, Kind umziehen, aber sie trinkt, also eigentlich sind wir
fein.
Fein.
Mhm.
Willst du dazu was sagen, Maddie?
Oh ja. Ich krempel mal die Ärmel hoch, weil Magen-Darm ist meine Spezialität.
Wie oft Magen-Darm, könntest du es zählen noch?
Ja,
oder ist
das ist nicht von der Anzahl viel, aber wenn, haben wir wirklich in Anführungszeichen in die Scheiße gegriffen.
Rotaviren also, und so erinnere ich mich. Ne?
Also das, was du gerade angesprochen hast, Christine, da war mein Sohn 2,5 Monate alt.
Oh mein Gott.
Da hatte der aber Durchfall.
Ach so.
Das war kein, ich weiß nicht, ob es ein Virus war, aber er hatte Durchfall, ich gehe schon davon aus, dass es ein Virus war, aber er hat sich nicht übergeben. Aber was wir da geholt haben, weil wir es angeraten bekommen haben vom Kinderarzt, ist Heilnahrung, das meinst du.
Ah, so. Okay.
Und danach hat uns der Norovirus heimgesucht, da habe ich jetzt eingangs bei Dampfablassen schon zugesprochen. Und letztes Jahr, 2025, hatten wir die Freude am Rotavirus. Und das ist der Virus, den du, wenn die Kinder ganz, ganz klein sind, fürchtest, weil der echt brutal ist.
Mhm.
Und der hat uns auch ins Krankenhaus geführt, stationär.
Oh, wow.
Also das war auch eine Magen-Darm-Virus-Erkrankung und die war Worst Case.
Mhm. Hattet ihr die auch alle oder hatte nur er sie?
Nur er sie und wir hatten es minimal,
okay.
Aber wirklich minimal. Aber für ihn war es schlimm und für ihn war das schlimmer als der Neurovirus. Ja.
Weil er da schon älter war oder weil es einfach die Masse...
Weil der Virus fieser war. Der hat nicht mal löffelweise Flüssigkeit drin behalten.
Okay.
Das ist schon krass. Kriegen Kinder dann eine Infusion oder was?
Hat er bekommen.
Oh, wow.
Bei dem ist dann die Kochsalzlösung durchgelaufen.
Oh, Mann. Da würde ich auch noch mal gerne gerade einhaken, weil das mit diesem Löffelweise auch ein Riesenpunkt ist, weil Kinder ganz oft danach ja Wasser einfordern. Und das ist ja genau das, was man nicht tun sollte, dass die danach ein Glas Wasser kippen, ne? Weil das der Magen überhaupt nicht verdauen kann. Und der Trick dahinter ist, und das ist ganz, ganz schwierig umzusetzen, weil die Kinder im Zweifel ja einen super Durst haben, ist, dass man löffelweise Wasser dem Kind zu trinken gibt. Alle paar Minuten in der ersten halben Stunde, sodass sie quasi auf ihre Kosten kommen, dass sie den Durst gestillt bekommen. Aber der Kopf oder der Magen in dem Sinne denkt, das ist nur Spucke. Das ist der Trick. Und so du deinen Haushalt wieder auf Vordermann bringst.
Eine gute Freundin von mir ist Ärztin, Internistin, und die hat uns auch gesagt, schon damals, als wir auf dem Schiff verloren waren mit Norovirus, hat Christine für uns die 116, 117 angerufen, und meine sehr gute Freundin hat mir gesagt, essen, entspann dich, scheißegal, trinken, löffelweise, und check das, was in die Windel kommt. Also ja, dass das im Körper ankommt. Und du hast ja sonst nicht so gut die Kontrolle, wenn er wieder sich übergibt, wie viel verliert er wieder. Mhm. Wenn aber Pipi in der Windel ist oder jetzt heute der Toilettengang da ist, dann weißt du halt, der Organismus hat es aufgenommen.
Es gab einen Durchlauf, ja.
Ja, total. So, deswegen löffelweise ist eigentlich so ein bisschen der Gamechanger, aber beim Rotavirus löffelweise keine Chance.
Okay.
Also ich finde auch, dieses Level 2 ist heavy, wirklich. Ich habe auch ein anderes Mal Magen-Darm gehabt und das war in Verbindung mit Corona. Ich war Corona-positiv. Und habe damals auch noch voll gestillt, also die Kleine war auch unter 6 Monaten, das war das zweite Mal, wo wir uns übergeben hatten. Und es hat mich so ausgenockt, dass wir auch einen Krankenwagen rufen mussten, weil ich nicht mehr in der Lage war zu laufen, teilweise, ich konnte gar nicht sprechen. Ich weiß, wie die vor mir standen, die Sanitäter, und ich hatte keine Energie mehr, weil ich die komplette Nacht mich entleert habe und dieses Kind mich auch noch zusätzlich entleert hat mit Stillen. Und ich weiß noch, wie hart das war, weil wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und aufgrund der Corona-Vorschriften mussten die natürlich erstmal ein isoliertes Zimmer herrichten, um mir diese Infusion überhaupt geben zu können. Mhm. Weil ich habe auch gesagt, ich brauche nur diese Infusion. Ich kann hier nicht bleiben mit diesem kleinen Baby, das keine Flasche annimmt, keine andere Nahrung annimmt und auch leidet. Die war ja auch krank.
Ja, wir hatten alle Corona
quasi. Und die haben da eine riesen Ausnahme damals sogar gemacht und uns dann beide zusammen auf dieses Zimmer gelassen. Nur mit der Prämisse, dass ich nach der Infusion auch gehe. Weil ich mich selbst entlassen habe dann. Ja, das war echt heftig. Also das war.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war wirklich auch. Boah.
Ja, da kam. Ich glaube, da kam ich wirklich an meine Grenzen. Das war heftig.
Wir hatten jetzt auch noch mal eine andere Art von Magen-Darm.
Stimmt.
Erfahrung. Und zwar wussten wir jetzt nicht im ersten Moment, was war, aber wir hatten eine Salmonellenvergiftung.
Oh, wow.
Und das war echt so, also ich meine, ne, beide Kinder hatten sich innerhalb der gleichen Nacht übergeben. Beide hatten wirklich Fieber bekommen, in der Nacht sich übergeben. Und wir waren so, okay, ja, blöd, eingefangen halt Magen-Darm. Dann waren wir schon so, okay, wir bereiten uns seelisch darauf vor, dass es uns auch erwischt. Und am nächsten Tag ging das dann über, also die hatten sich, glaube ich, die Nacht beide übergeben, aber dann ging es über in Durchfall. Und das zog sich in die Länge und wir hatten davon nichts bekommen und mein Mann und ich waren so, okay, immerhin das, ne? Also immerhin kann man sich gut um die Kinder kümmern, einer konnte arbeiten gehen, der andere ist bei den Kindern geblieben und dann hat aber dieser Durchfall 10 Tage lang angehalten.
Krass.
Und dann irgendwann war der Kinderarzt auch so, ja, jetzt wäre mal eine Stuhlprobe ganz gut. Und dann haben wir die eingeschickt und dann waren die Kinder schon alle wieder 48 Stunden fein, ohne Durchfall, pipapo. Und der Kita rief uns das Gesundheitsamt an, war so, schönen guten Tag, Ihre Kinder haben beide eine Salmonellenvergiftung. Wir waren so, was? Woher? Vor allem, weil wir vorher noch eine andere Krankheit haben, auf die ich gleich nochmal eingehe, und zu Hause waren. Das heißt, wir waren nicht mal, weil die waren dann so, bitte zählen Sie uns alle Restaurants auf, in denen Sie unterwegs waren.
Das ist meldepflichtig.
Das kann ich Ihnen sagen, wir waren gar nicht unterwegs. Dann haben sie mir die Liste geschickt von irgendwelchen Rückläufern.
Bitte reinigen Sie Ihre.
Bitte schmeißen Sie alles weg, was Sie an Konserven angesammelt haben. Nein. Okay. Aber sie haben mir quasi eine Liste geschickt von Rückläufern, ne, die quasi zurückgerufen worden sind, Lebensmitteln, um zu gucken, ob wir die in unserem Repertoire hatten oder haben. Habe ich gesagt, boah, ist alles eigentlich nicht vorhanden. Hatte dann noch ein paar Sachen gecheckt, weil da hatten wir die Sachen zwar, aber es war nicht die gleiche Rückrufnummer. Und ja, am Ende, keine Ahnung, wo wir es sonst angefangen haben, aber die Kinder mussten dann nochmal die Woche zu Hause bleiben, was total sinnlos war, weil eigentlich ist die Regel, dass die Kinder schon wieder in die Kita gehen dürfen. Man muss halt genau darauf achten, weil natürlich über den Stuhlgang das noch übertragen werden kann. Aber am Ende waren die Kinder über 3 Wochen zu Hause.
So, jetzt möchte ich euch einmal, gerade weil wir das Bild schon aufgemacht haben mit Stuhlgang im Kindergarten, man darf ja nicht vergessen, die fassen ja im Kindergarten alle ihre Toiletten an,
ja,
mit den Händen. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen beobachtet. Unsere Kinder fassen die Toiletten in der Regel, die meisten Kinder fassen die Toiletten an.
Warum?
Ja. Naja, denke ich mal, wenn die sich hinsetzen, weißt du, dass die, ich sag meiner Tochter auch immer, don't touch, aber ich glaube, vor allem wenn die so zu zweit sind und keine Ahnung, da vergisst man sich.
Okay,
und dann
komplett neu.
Und dann bin ich froh, dass ein Gesundheitsamt der GESA gesagt hat, ja, vielleicht das Kind mal zu Hause lassen.
Also wir merken, dass dieses Magen-Darm-Virus echt für uns alle sehr traumatisierende Erlebnisse beinhaltete. Und wir sind uns, glaube ich, auch alle einig, dass wenn wir als Eltern mit beteiligt sind, vor allem bei so einer Krankheit, die dich einfach dich irgendwie einschränkt im Sinne von, dass du schwer diese Krankheit einfach zurückstecken kannst, weil die Symptome so arg sind, dass es einfach nochmal next level ist.
Level 3. Neue Gegner oder auch die Kinderkrankheiten, die wir vorher nicht kannten.
Das merkt man jetzt, glaube ich, finde ich auch erst wieder im Nachgang, wenn ich dann auf der Arbeit sage, mein Kind hat das und das und alle so, was zum Teufel ist das?
Okay, wollen wir mal aufzählen? Hand, fucking, Mund, Fuß. Natürlich ohne das fucking, aber.
Dreimal gehabt.
Hand, Mund, Fuß.
Dreimal gehabt.
Nägel fallen ab. What the fuck?
Was? Ja, schon eklig. War was? Jetzt auch bei meinem Sohn so.
Geht's? Also wenn Kinder sich mit diesem Hand, Mund, Fuß anstecken, kann es passieren, dass die Nägel abfallen.
Aber erst im Nachgang, also das dauert echt immer lange.
Okay, das hatten
wir
nicht.
Und dann weißt du, dass es safe Hand, Mund, Fuß hatte.
Krass. Also bei uns wusste man auch safe, dass es Hand, Mund, Fuß ist.
Ja. Also ich hatte, toi, 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 und bitte nicht, also wir hatten das noch nicht. Dafür
noch
hatten,
nie?
Nein, Alter, dafür gut. Hatten wir die Mundfäule.
Oh ja.
Fuck, ja, ich erinnere mich. Und ja, meine Tochter hatte das auch und die hat auch sehr gelitten. Aber ich habe viel mehr gelitten.
Erklär mal, was ist das? Wie fühlt sich das an? Das ist so ekelhaft, wie es sich anhört.
Es ist, das ist nicht Kategorie, hört sich nice an, ist scheiße. Das ist, hört sich scheiße an, ist scheiße. Das ist Fäule. Deine einzelnen Zahnfleischbereiche fangen sich nacheinander an zu entzünden, zu faulen sozusagen.
Ist das auch mit krassem Mundgeruch verbunden?
Es ist mit, du stinkst, du kannst ja auch die Zähne nicht putzen in dem Moment.
Das tut alles weh.
Also ich war auch beim Zahnarzt, weil ich gesagt habe, ich brauche irgendwas. Kinder dürfen nicht spülen. Ich hatte das Glück, es gibt so Alkohollösungen, die du spülen kannst, um das so ein bisschen zu minimieren. Du ernährst dich theoretisch, ich glaube, 7 Tage von Eis und maximal Joghurt. Alles nur kalt, weil du warm nicht erträgst. Es tut höllisch weh. Es tut wirklich einfach nur weh. Kannst natürlich mit Paracetamol, Ibo ein bisschen gegenwirken. Aber das war das Ekelhafteste, was ich... Also das, da dachte ich so, das hat mir wirklich keiner erzählt. Dass sowas existiert. Und da habe ich auch mit meiner Mutter, da war ich echt sauer auch. Ich dachte so, das gab's doch in meiner Kindheit nicht, Mann. Also sowas gab's
doch einfach
nicht.
Ich glaube, es ist auch einfach
nicht.
Selten. Ich meine, ich kenne, also aus meinem gesamten Bekanntenkreis bist du die Einzige, die Mundfäule hatte.
Und ich bin ganz ehrlich, ich wünsche es keinem. Es ist super eklig, aber es ist auch super ansteckend.
Ja.
Scheiße. Oh, das war wirklich furchtbar.
Ich habe noch was Geiles, was ich da hinten anreiht. Krätze.
Oh, hatten wir zum Glück auch noch nie, aber ihr, ne?
Ja.
Ey, man denkt doch so Krätze, da denke ich an Mittelalterkrankheit.
Oder? Das war eine Mittelalterkrankheit, die war schon ausgerottet und kam
die
wieder.
Die habt ihr wiedergeholt, oder?
Fuck you. Ja, Arschloch.
Wir waren heute wieder im Museum und wo holt man sich das?
Ich habe keine Ahnung, es wurde uns nicht gesagt, aber das fing so an, dass mein Kind sich immer gekratzt hat und so wie so trockene Haut bekommen hat. Und wir waren bei 2 Hautärzten, die diagnostiziert haben, es ist trockene Haut und uns entsprechend mit super teurer, by the way, privat verschriebener natürlich, Cremes ausgestattet haben. Und dann beim dritten Anlauf habe ich vorher gegoogelt. Ich weiß nicht, ich habe scheinbar, ich meine, man muss aufpassen mit dem Googlen, das vielleicht als Disclaimer. Aber da habe ich erfolgreich gegoogelt und habe dann gesagt so zu meinem Mann, ey, ganz ehrlich, wir müssen nochmal zum Arzt. Ich habe ein bisschen Verdacht, dass das Grätze ist. Wir gehen zu dem Arzt, wir sagen ihm nicht, was der Verdacht ist und gehen nochmal zu einem unabhängigen Arzt und lassen ihn nochmal auf bestimmte Stellen schauen. Mhm. Und dann hat er mit so einem verrückten Mikroskop, was du ans iPhone dran basteln kannst, gesagt, ja, das sind Gänge von Krätze. Milben.
Genau, erklär mal, was es ist, weil ich finde, so. Das alleine der Background dahinter finde ich so, dass ich gerne erklärt, also ich glaube nicht, dass jeder weiß, was das bedeutet.
Also wenn ich mich richtig erinnere, sind das Krätzemilben, die sich Tunnel, Gänge in die Haut, in die obere Hautschicht buddeln und sich von toter Haut und Co. ernähren. Die leben dann in dir quasi.
Ja, lecker.
Ja, das hatten wir. Das hat aber, wurde super spät erst diagnostiziert und das Fiese daran ist, also mein Sohn hat sich echt da eine Qual gegeben, weil der hat sich nachts vor allem auch immer aufgekratzt und das hat den Schlaf nochmal so krass massiv gestört und wir haben nicht gewusst, was es ist. Dann wussten wir, was es ist und dann ist es aber fies, weil dann kriegst du eine Lösung aus der Apotheke und mit der musst du deinen ganzen Körper einreiben, inklusive zwischen den Fingern, unter den Fingernägeln. Wirklich jede Ritze.
Wow.
Jede Ritze. Und das Problem war, das muss ein sehr, sehr starkes Zeug zumindest für eine zarte Kinderhaut sein, weil mein Kind hat geweint immer. Ganz, 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 ganz doll.
Also gebrannt hat es
wahrscheinlich. Das hat furchtbar gebrannt haben. Die Eltern müssen sich mitbehandeln. Also mein Mann und ich haben dieselbe Tortur auch einmal durch. Es hat sich aber nach gar nichts angefühlt bei uns. Also das hat sich nicht mal nach einer blöden Creme angefühlt. Das hat sich nach gar nichts angefühlt. Und mein Kind hat immer geweint.
Oh Mann, ey.
Und danach hast du natürlich genau denselben Spaß, den du bei Läusen hast, weil du kannst deine ganze Bettwäsche.
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das doch in die Kategorie Läuse. Ich habe
Parasiten, glaube ich. Das sind Parasiten.
Ja. Also wir hatten jetzt, das ist ja auch, Läuse steht bei uns in der Kita super oft dran.
Bei uns auch.
Super oft. Wir hatten es noch nicht. Ich habe jetzt letztens gelesen von einer Homöopathin, der ich auch folge auf Instagram, die sagt oder referenziert darauf, dass die Darmgesundheit damit wohl einhergeht. Also, dass es nichts Schlimmes ist. Läuse kann einfach jedes Kind auch bekommen. Aber Kinder sind einfach anfälliger, wenn die Darmgesundheit vielleicht auch gerade geschwächt ist, also immunschwach ist. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, also ich finde auch Läuse ist auch so eine Endgegner-Story, weil mit langen, dicken Haaren auskämmen, behandeln. Ich glaube, mittlerweile gibt es ganz gute Tinkturen dafür.
Ja, ich glaube, das ist ja auch mittlerweile so, dass, also es war früher bei uns nicht so, wenn ich mich recht erinnere, aber du kannst dein Kind behandeln und am nächsten Tag kannst du wieder in die Kita.
Ich glaube, das ist Kita-abhängig. Ich glaube, da gibt es immer verschiedene Regeln.
Ja, bei uns ist es so. Also du musst sie behandeln, am nächsten Tag darfst du wieder gehen.
Ach krass, okay. Ja, bei uns war das so, in der und der Gruppe gab es den Vorfall. Und dann nehme ich eigentlich immer alles mit, was wir in dieser Kita haben, wasche es auf 60 Grad durch. Meine Tochter hat sich auch schon hier im Flur ausgezogen, weil ich mir nicht sicher war, ob sie vielleicht in Berührung kam. Und dann,
Ja, einfach direkt checken. Ja. Aber ich muss sagen, liegt vielleicht auch an der leichten Frisur unserer Töchter.
Ich bin ehrlich, da juckt es mich auch direkt.
Ja, total.
Mhm. Also das sind so Sachen, da juckt es. Also da bin ich einfach, wow.
Ja. Ich habe noch einen Aufruf. Und ich weiß auch, das wird kontrovers gesehen, aber da muss ich jetzt dran denken, weil wir über Krätze gesprochen haben. Was wir gemacht haben, wir wissen bis heute nicht, wo wir es herhaben. Aber als wir die Diagnose hatten, haben wir es in die WhatsApp-Kindergartengruppe reingeschrieben. Und haben also nur die WhatsApp-Gruppe unserer Gruppe und haben reingeschrieben, nur dass ihr Bescheid wisst. Wir haben jetzt gerade die Diagnose bekommen. Es ist by the way ja auch meldepflichtig.
Ja.
Muss man nicht tun, aber es hat geholfen, zumindest, dass sich die Eltern der Kinder, die mit meinem Kind in die Gruppe gegangen sind, du kriegst es dann proaktiv verschrieben, eine leichtere Version dieser Lösung. Und die konnten sich damit das in der Apotheke besorgen und sich damit einreiben.
Nicht nur das, aber auch generell, das ist super fair, weil wir wissen alle nicht, ob man vielleicht doch mit Oma, Opa auch, also ich finde generell bei so Krankheiten, jeder möchte eigentlich nicht krank sein. Jeder möchte das Kind so schnell wie möglich auch wieder versorgt wissen in der Kita. Und trotzdem haben wir doch auch so eine Mitverantwortung für die anderen. Mhm. Also nicht nur unserem Kind gegenüber, dass es wieder gesund ist und ich es erst bitte wieder in die Kita bringe, wenn es gesund ist. Das ist auch ein Riesenthema. Mhm. Aber auch einfach dieses, was du eben angesprochen hast, sei fair zu deinen Mitmenschen. Du würdest dir das auch wünschen, dass du vielleicht deinem Jungen in dem Moment so ein bisschen vorher behandelt hättest, und dann wäre das vielleicht gar nicht so schlimm gewesen.
Ja, wir hätten einfach gewusst, was es ist, weil wir haben über 4 Wochen rumgemacht. Wir wussten nicht, was es ist. Und da sehe ich das wie du. Ich würde das mal deklarieren als eine Art gesellschaftliche Verantwortung.
Ja.
Ich weiß, es sieht jeder anders und ich habe auch Verständnis dafür, wenn jemand sagt, das ist irgendwie die, ich sage jetzt mal, Privatsphäre meines Kindes. Was mein Kind für eine Krankheit hat, geht niemandem was an. Aber noch mal ein bisschen Werbung dafür oder einfach mal sich das noch mal drüber nachdenken, wenn wir jetzt auch von solchen Sachen reden wie, ich sage jetzt mal, Corona, Grippe und Co. Es gibt halt viele, die haben einfach ältere Personen in der Familie oder einfach chronisch kranke Personen und die haben eine Chance, sich zu schützen.
Komplett. Ich glaube, bei dem Thema Läuse und so ist es halt auch so, die wollen oder unbedingt verhindern auch, dass Kinder sich gegenseitig mobben. Ne? Das ist ja auch etwas, was auch leider schon in einem jungen Alter mitschwingt, dass die hatte was in den Haaren. Ne? Und Kinder sind ja auch manchmal, wissen die nicht genau, was das bedeutet. Das hat ja nichts mit Hygiene zu tun, aber wer weiß, wie das Kind das auffasst oder auch vermittelt bekommen hat. Ja?
Das ist dann aber so wieder schon Next Step, dass dann die Eltern dem Kind auch sagen, in deiner Kita, in der Gruppe, lalala. Oder die sagen dann erst recht so, halt dich wohl von dem fern. Das wäre halt so der krasse Kontrast.
Aber sowas gibt es halt eben auch. Ne? Das muss man einfach, und ich glaube, das ist einfach der Schutz oder weswegen vielleicht auch der ein oder andere Elternteil sagt so, wir haben es gemeldet in der Kita, mehr müssen wir nicht tun. Wenn die es eben nicht den Eltern proaktiv in der Gruppe XY sagen, sind wir aus der Verantwortung raus, muss man fairerweise auch sagen.
Aber auch nochmal eine Story bezüglich Kinder wieder in die Kita bringen, obwohl sie noch gar nicht fit sind. Habe ich auch schon diverse Sachen gehört, besonders entertaining fand ich, wenn die Kinder morgen sagen, ja, dann habe ich heute Morgen ein bisschen Fiebersaft getrunken und seitdem geht es mir wieder gut.
Und denkst du so, was?
Oder das Kind wurde gewickelt und es flutscht hinten ein Zäpfchen raus.
Nein. Sorry, aber dann ist das ja, also die lösen sich doch innerhalb von 15 Minuten auf.
Das ist quasi direkt vorher reingeschoben worden.
Oh Mann. Ist das bei euch passiert im Kindergarten?
In einem bekannten Kindergarten, würde ich behaupten.
Ja, wenn sowas dann im Elternabend angesprochen wird, ne?
Ja, das wurde direkt am gleichen Tag in der E-Mail. Oder jetzt auch letzte Woche haben wir eine Mail bekommen von unserer Kita, wo gesagt wurde, liebe Eltern, uns wurde am Montag von einigen Kindern zugetragen, sie haben sich am Wochenende übergeben. Das ist natürlich nicht 48 Stunden her. Die Kinder erzählen halt auch alles. Also, sorry, du kannst dem Kind ja nicht sagen, aber bitte erzähl das nicht in der Kita. Das funktioniert nicht. Also, bitte achtet darauf, weil ihr tragt das in die Welt hinaus und keiner weiß Bescheid. Das ist einfach nicht fair, ne?
Nein, vor allem 48 Stunden daheim bleiben. Ich weiß, es ist ätzend. Das haben wir letztens auch gemacht. Vor allem, wenn das Kind eigentlich fit ist. Ne?
Man hat ein fittes Kind zu Hause.
Das ist ja meistens so, dass die dann nicht 48 Stunden lang krank sind. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach so unfair den anderen gegenüber. Und man schießt sich dadurch selber ins Bein, weil was passiert im Worst Case?
Die Erzieher
erwischt es.
Ja. Stimmt.
Ne? Denk doch mal an die Leute, Mann. Die sind so gebeutelt von O bis O.
Ja. Und Notbetreuung halt, ne? Dann bist am Ende bist du doch wieder der die Arschkarte zieht.
Naja, wir nicht, weil wir haben ja keinen langen Kita-Platz.
Ja gut, bei uns wird dann einfach also gekürzt, ne? Also nicht gekürzt die Zeiten, sondern gesagt, so und so viele Kinder können kommen.
Ach was?
Ja, und also das ist auch
ist recht. Ist dann first comes, first goes?
Ja.
Nein. Survival of the fittest.
Ist so.
Die stärksten Kinder kriegen eine Betreuung.
Nein, nicht die stärksten, sondern die frühesten. Ey, ich bin immer die als letztes in die Kita kommt.
Das ist ja voll gemein.
Geil, wir hätten voll gewonnen.
Ey, ich finde es auch. Die müssen da auch, das haben wir jetzt mal über einen Elternbeirat dass ich das auch mal, ich habe das jetzt eingekippt, weil ich finde das einfach auch so, du kommst da an und gerade einer vor dir schreibt sich so auf die Liste. So, oh sorry, das war der letzte Platz, jetzt kannst du nach Hause fahren. So ist halt uns passiert, ne?
Boah, das ist aber mies.
Auch mies fürs Kind.
Ja,
oder?
Eben. Du kommst da rein und sagst, gerade wieder nach Hause.
Dann lieber über eine WhatsApp-Gruppe so, wer kommt heute und dann.
Genau, oder wer kann es leisten, trag
dich ein.
So, du kannst es halt auch irgendwie anders arrangieren. Naja.
Okay, nächstes Level.
Das unfreiwillige Bonus-Level oder auch alles abgesagt.
Ugh.
So, lasst mal Real Talk machen. Grenzerfahrung und ich sage jetzt auch mal geplatzte Lebens- oder Alltagsträume. Das ist immer das, worüber wahrscheinlich am wenigsten gesprochen wird, nämlich über das alles, was nicht stattgefunden hat, weil unsere Kinder krank waren. Was mussten wir denn alles absagen?
Bei uns haben einfach so viele Wochenendtrips drunter gelitten im letzten Jahr. Also wirklich halt jetzt auch keine so Pflichtveranstaltung, wo ich sage von der Arbeit, okay, da kann ich mich nicht rausziehen oder so, sondern halt einfach schöne Sachen. So, man hat geplant, wir haben mittlerweile eine Reiserücktrittsversicherung auch in einer Höhe, weil wir jetzt bald wegfliegen wollen und am Ende sagen wir, wir nehmen das nicht in Kauf, dass es irgendwie passieren könnte, dass dieses Geld einfach futsch ist.
Ja, wie grauenvoll, aber so ist es. Wir haben Konzertkarten auf jeden Fall, Musicalkarten sind schon gewichen deswegen. Also ein Trip auch nach Köln dann zum Beispiel. Ich überlege auf jeden Fall etliche Abende mit Me-Time-Momenten, die man gehabt hätte. So. Das ist immer das Erste, was weicht. Melli, was hast du so?
Ich glaube, ich reiße finanziell auf jeden Fall die Latte von Gesa, wenn man jetzt die abgebrochenen oder nicht stattfindenden Dinge angeschaut hat. Wir hatten Corona und mussten eine Langstreckenreise 3 Tage nach hinten schieben. Da haben wir ein Hotel verloren in New York. Und wir haben dieses Jahr einen ganzen Urlaub nicht antreten können, weil Scharlach da war.
Oh, Scharlach.
Und Scharlach ist auch fies. Kriegst du schnell behandelt mit Penicillin?
Ah, stimmt.
Ja, wir mussten den ganzen Urlaub absagen und ein Hoch auf die Reiserücktrittsversicherung. Das waren nämlich einige 1.000 Euro. Und mussten dann umplanen. Wir haben dann, weil das hilft halt relativ schnell, das Penicillin. Und dem Kind ging es sehr schlecht. Dann gab es das Penicillin. Und einen Tag später war das meiste gegessen. Und wir sind dann 3 Tage später, haben wir umgeplant, sind mit dem Auto in Urlaub gefahren. Das Spannende ist nur daran, wenn du mit Penicillin reist, ist nämlich nicht so einfach, weil Penicillin muss die ganze Zeit auf einer ganz bestimmten Temperatur gekühlt werden.
Ach herrje.
Ja, wir haben dann ganz wilde Sachen gemacht. Wir haben dann Trockeneis, Kühltasche bei Amazon bestellt, Trockeneis an Tankstellen. Ich habe mir so Tankstellen rausgesucht, wo die Trockeneis haben. Es war wild. Aber
also,
ja.
Das ist so, wenn es jemanden erwischt, der organisiert ist, so, dann ist
immerhin,
es
immerhin, oder? Immerhin.
Ich würde da nicht mal auf die Idee kommen.
Und was sonst bei uns noch ausgefallen ist, sind, ich glaube, in Summe 3 Wochen Enden nach Düsseldorf, da wohnt die Familie meines Mannes und bei 2 von 3 waren wir sogar schon in Düsseldorf. Und dann ging das Fieber entweder im Auto oder direkt im Hotel so hoch, dass wir direkt gesagt haben, alles klar, können direkt wieder nach Hause fahren.
Wir haben das auch schon gehabt mit Familientreff. Also mein Bruder kommt ja auch aus dem Norden und die wollten zwischen den Jahren mit uns Silvester verbringen und dann sind die hier runtergefahren und auf einmal stieg das Fieber bei uns.
Aber habt ihr schon mal was von Reisefieber gehört?
Nee, aber bei uns stieg das Fieber,
so,
nicht bei denen. Ach so. ja, deswegen konnten die nicht zu
aber
uns kommen.
Trotzdem fand ich das super interessant letztens, als ich das bei irgendwem gelesen habe, dass die das immer haben, wenn die in Urlaub fahren, da kriegt die eine Tochter Fieber. Und ich dachte so, okay, das ist Reisefieber. Und deswegen sagt man das auch so salopp, dass jemand Reisefieber hat, weil die dann so aufgeregt sind, dass der Körper darauf reagiert. Und normalerweise ist das dann nach einem Tag gegessen, aber ganz oft denkst du dir ja so, das Kind wird krank, ne? Und da hast du direkt
sagst
so die Alarm.
Alles ab. Oh Gott,
ja, ja. Und hast die Alarmglocken. Und ich glaube, manche Kinder tendieren da einfach da so dazu.
Habe ich tatsächlich noch nie gehört.
Ja, ich nur das eine Mal.
Ich würde noch mal eine Sache aufmachen zum Thema Dinge, die nicht stattgefunden haben, nämlich ein normaler Arbeitsalltag. Und da denke ich an Gesa, die gerade durch diverse Krankheitswellen durch ist und die einfach mit ihrem kranken Kind auf dem Schoß, keine Ahnung, wie viele Stunden gearbeitet hat. Also
oder
next level.
Oder auch permanent
abends.
Nachgearbeitet.
Ja, immer
mein
abends.
Gott, ja.
Also hier geht ein großer Dank raus an meine Chefin, die diesen Podcast regelmäßig hört.
Ja.
Dass ich so arbeiten darf, wie ich arbeite. Weil ich in den Arbeitszeiten recht flexibel bin. Wenn ich Meetings habe, dann versuche ich die zu timen. Und ansonsten arbeite ich in der Mittagspause und abends. Es ist einfach nicht
an alle
handelbar.
Führungskräfte, die da so ein Mühverständnis geben und einem auch sagen, hey, weißt du was, es ist okay.
Ja, wenn du es halt auch machen kannst. Ne? Viele haben vielleicht auch eine Abhängigkeit in den Zeiten und viele müssen ja auch vor Ort sein, da, wo wir wieder bei dem Thema sind, dass wir einfach auch privilegiert sind, in den Arbeitszeiten flexibel zu sein. Ja, es ist, ich sag's mal so, mein Gleitzeitkonto hat sehr gelitten die letzten Wochen.
Ja, glaub ich direkt.
Ich finde, es gibt nichts, was mehr was besser auf dieses Wort Belastbarkeit passt als eine Mama, die ein krankes Kind zu Hause hat und damit arbeitet irgendwie.
Und selber
so
noch Symptome entwickelt.
Und vielleicht noch Symptome entwickelt. Das ist so
also
next level.
Habe ich auch gehabt, bin ich ganz ehrlich.
Aber da würde ich mich dann wirklich krank schreiben. Sobald ich merke, dass ich abbaue, dann bin ich auch raus. Also dann versuche ich es auch nicht mehr irgendwie anders zu covern.
Nee, habe ich schon anders gemacht.
Ich auch.
Ja, ja.
Ich auch.
Ich saß auch schon vor dem Laptop, Meeting, Kamera aus, Kind auf dem Schoß, mich auf Mute eigentlich und immer nur, wenn ich was zu sagen hatte, meinen Senf dazu gegeben und PowerPoint danach noch erstellt oder was auch immer.
Weil du gesagt hast, du kannst es nicht anderweitig abgeben?
Ja.
Okay.
Ging mir auch schon ganz oft so. Wenn ich Glück habe, was Gott sei Dank häufig der Fall war, kann ich es mir mit meinem Mann abwechseln, dass wir wirklich nebeneinander unsere Outlook-Kalender legen und gucken, okay, wann hat wer ein Meeting, also wann kann wer vielleicht auch mal nicht die Kamera auslassen und muss mal einen Moment in den Raum und ansonsten einfach gucken, dass dieses Kind halt zusammen irgendwie gecovert wird, weil ich bin oft genug in der Situation, dass ich das dann auch nicht.
Aber wie schlimm musst du krank sein, dass du sagst, ich mach's nicht? Also dann frage ich mich, wo sind eure Grenzen?
Magen, Darm.
Das ist deine Grenze, echt?
Magen-Darm.
Naja, also ich meine, mit dem Schnupfen.
Wenn ich Schnupfen huste, ja, das sehe ich auch nicht. So leichte Gliederschmerzen habe ich auch generell Homeoffice gemacht.
Ja, das sehe ich auch.
Ich sehe das eigentlich nicht, weil wenn du krank bist, solltest du dich eigentlich auskurieren, verstehst du? Ja, eigentlich sehe ich es nicht. Wir sind jetzt so die Generation, ja, mit einem bisschen Schnupfen kannst du arbeiten. Ja, du solltest nicht wegen allem krank schreiben, aber...
Herr Merz. Wohlgemerkt.
Oh, stimmt. Ja. Aus aktuellem Anlass.
Ja. Aber es ist doch so, oder?
Also ich bin auch kein gesundes Beispiel dafür, wie lange man noch arbeitet.
Das Einzige, was meine Grenze ist, ist mein Kind. Das ist meine persönliche Grenze. Wenn ich merke, dass dieses auf dem Schoß sitzend, während ich nebenbei was mache, nicht langt, dann ziehe ich sofort die Reißleine und sage, okay, ich bin raus. Und das hat auch mein Chef immer verstanden, sofort, weil er aber auch gesehen hat, dass ich den und den Weg extra gegangen bin, die Meilen.
Boah, das sehe ich anders, weil ich denke mir immer so, nur wenn es mir auch einigermaßen gut geht, kann ich gut für mein Kind funktionieren. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und deswegen ist irgendwie meine Toleranzschwelle ist geringer bei mir, weil ich mir denke, sobald ich zusammenknicke, sitzen wir beide zu Hause.
Was aber gesund ist, ne? Ja. Also wenn der Partner auf einmal, warum auch immer, ausfällt, ist das natürlich auch einfach mies Kacke. Für die ganze Familie, ne? Was war denn für euch so die Absage, die euch am meisten getroffen hat?
Letztes Jahr, der Sommerurlaub, wo wir nachher die Reiserücktritt ziehen mussten und komplett umplanen mussten. Ich meine, es ist was super Schönes draus geworden und vielleicht sogar besser, weil das Wetter dort wäre deutlich schlechter gewesen als das Wetter, wo wir hingefahren sind mit dem Auto. Aber es ist schon ein bisschen traurig. Vor allem, und was mich so traurig macht, ist, dass ich mir seit Kind oder seit diesen Krankheiten aus dem Kindergarten angewöhnt habe, mich erst sehr, sehr kurzfristig wirklich richtig doll auf einen Urlaub zu freuen, weil ich mir immer denke, da könnte noch die ein oder andere Krankheit um die Ecke kommen.
Wie schlimm eigentlich.
Ne? Ja, ist ein bisschen doof. Wie ist es bei euch?
Also, um vielleicht jetzt nicht zu weit in die Vergangenheit zu gehen, wir hatten ja jetzt diverse Sachen, die wir abgesagt haben. Was mich da dann immer so am meisten trifft, sind Wochenenden, wo viele Leute zusammenkommen, die man im Zweifel auch nicht oft sieht. Also wir hatten ein Treffen zum Beispiel mit ganz vielen Leuten, mit denen ich studiert habe in Finnland und wir uns eigentlich einmal im Jahr oder wenn wir schaffen, zweimal im Jahr sehen und entsprechend alle sich irgendwie richten. Dieses Wochenende steht seit über einem Jahr so und und man ist halt einfach nicht mit dabei. Und irgendwie sind ja auch so Schlüsselmomente, wo man halt so viel auch erfährt, was im vergangenen halben Jahr passiert ist. Dann hatte halt eine, ist schwanger geworden, die hat es dann verkündet. Netterweise kam sie vorher noch kurz bei uns vorbei, hat was abgeholt und hat es mir dort gesagt und so. Aber es sind trotzdem irgendwie so Momente, die man halt verliert, ne? Die man nicht miterlebt, was einfach so ein bisschen hart ist.
Komplett.
Wie war es bei dir, Christine?
Momente, die man verpasst hat sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, es gibt so ein ich weiß nicht, warum ich das, vor allem dieses Jahr habe ich das sehr gespürt. Ich habe, bevor Weihnachten war, habe ich noch mit einer Freundin darüber geredet, wie kostbar man jetzt mittlerweile Weihnachten empfindet, weil eben auch zum Beispiel meine Mutter immer, die macht immer ein Gericht und das feiere ich total.
Das hast du im Podcast auch gesagt.
Habe ich das?
Ja,
hast du.
Ja,
ihr seid meine Freundin.
Das wusstest du gar nicht. Das waren wir. Und die anderen 1000 Leute, die uns zuhören.
Tausende. Nein, okay, aber ich habe es vielleicht auch noch jemand anderem erzählt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das erzählt, genau, dass ich das so feiere. Und das ist ausgefallen dieses Jahr. Und das tut einfach unglaublich weh. Vor allem, das war das allererste Mal, dass ich nicht mit meinen Eltern gefeiert habe.
Das ist krass.
Und es hat schon weh getan, weil ich einfach das so genieße auch mit meinen Eltern. Und ich weiß auch, dass mein Mann das so genießt und meine Kinder sowieso. Mhm. Und natürlich haben wir auch bei den Schwiegereltern noch den zweiten Feiertag gehabt. Und es war auch schön, aber das Runde hat gefehlt. Versteht ihr? Das ist immer eine Tradition. Ich habe wenige Traditionen im Jahr, so 5, 6 Stück. Und das ist eine Tradition. Und die ist komplett ins Wasser gefallen.
Ja, und auch ist es, du kannst ja immer zum Essen zusammenkommen, ne? Aber es ist einfach was anderes. Weihnachten ist 100%. Besonders. Du weißt halt nie, wo die Grenze ist, ne? Ein Schnupfen kann Schnupfen sein.
Das ist dieses Husten und Schnupfen, ne, Thema.
Gut, kommen wir mal ins nächste Level. Ja. Weil genau da könnte ich dann nämlich einhaken.
Level 4. Der Bosskampf mit dem Endgegner. Die Notaufnahme, wenn dann auch wirklich gar nicht mehr gelacht wird.
Wenn man denkt am Wochenende, okay, es ist ja nur ein Schnupfen. Und 3 Tage später abends im Krankenhaus sitzt, weil man sich denkt, das sieht genauso aus wie auf den Videos, die ich auf Instagram gesehen habe. Und dieses Kind hat 100% RSV. Und das ist so krass, weil du denkst dir mal so, ich würde das, glaube ich, gar nicht so wahrnehmen. Aber also ich bin, das war der 4. Tag, nachdem er so ein bisschen Schnupfen hatte, ne? Und dann bin ich nach Hause gekommen von der Arbeit und denke mir so, dieses Kind atmet so schlecht. Und ich habe den noch nie so keuchen hören und guck in seinen Body rein und denkst so, oh fuck. Lass uns direkt losfahren.
Heftig, krass. Ja, das ist dieses, wann wird aus Beobachten Angst? Mhm. Ich habe eine berühmte Podcasterin hat auch letztens gesagt, das Schwierigste am Elternsein ist diese fucking Angst. Mhm. Angst vor allem. Ne? Es gibt 1000 Ängste, die wir als Eltern haben und denen wir ausgesetzt sind. Aber dieses Angst Scheiße, ja, und vor allem Scheiße habe ich vielleicht diesen Schnupfen nicht ernst genommen oder nicht rechtzeitig ernst genommen, ne?
Ja.
Weil eben der Alltag da war oder was auch immer.
Ich habe ein Problem, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich bin bei mir selbst sehr, sehr wenig zimperlich. Dass ich zum Arzt gehe, da ist dann in der Regel schon echt die Kacke am Dampfen. Und das Problem für mich war, dass ich das nicht auf mein Kind übertrage. Weil ich bin eher entspannt bei mir, bei dem ganzen Thema. Ich gehe super spät zum Arzt, vielleicht auch nicht richtig. Aber ich bin auch, obwohl ich das erste Mal Mama bin und war, eher immer so ein bisschen entspannter gewesen. Und das musste ich lernen, dass ich mir dachte so, nee, bei deinem Kind kannst du jetzt nicht so entspannt sein, da musst du jetzt doppelt hingucken. Da fährst du jetzt eher mal, da rufst du eher mal die 116, 117 an, was echt manchmal Gold wert ist, weil die geben einem eine gute Einschätzung oder sagen im Zweifel sicher gehen beim Kind und einfach ins Krankenhaus fahren.
Sagen sie eigentlich in 90% der Fälle und das war dann letztendlich auch, also wir hatten dann angerufen, wir hatten einen Test gemacht, erster Step, direkt ein Dreifach-, Vierfach-Test, was es mittlerweile gibt, haben wir gemacht, weil ich dachte, ja Gott, schadet nicht und wir haben so ein bisschen Rotze aufgesammelt in diesem Stäbchen und das war einfach dieser Streifen, der kam mit dem Hochfahren von der Flüssigkeit. Also das war direkt da und ich war so, okay, 100%. Und dann haben wir direkt die 116, 117 angerufen und im Hintergrund, ich hatte meinen Sohn auf dem Arm, als ich mit der telefoniert habe und sie war so, mit diesem Husten würde ich nicht die Nacht warten. Und ich war so, okay, und kam dort an. Und ja, ich weiß, die Notaufnahmen sind voll und es gibt super wichtige Themen, aber ich denke mir so, doch lieber einmal mehr als mal einmal weniger hingefahren, weil die, ich weiß nicht, die da immer die Ersteinschätzung macht, war dann so zu mir, ja, sie haben die 116, 117 angerufen, ne? Ja, die sagen halt immer, man soll ins Krankenhaus kommen. Und ich dachte mir so, ja gut.
Aber das ist auch unfair.
Nee, das finde ich auch super unfair.
Das ist dann vielleicht auch in dem Moment eine blöde Momentaufnahme von dieser Ärztin gewesen, die einfach auch übermüdet ist, was, ey, Props an die Ärzte, als ich letztens in der Notaufnahme war, ein Arzt für Trillionen Patienten.
Und 24 ne? Stunden dort.
24 ne? Stunden dort, geil. Also dann darf man auch mal so einen schärferen Ton, vielleicht einfach mal, muss man auch verkraften. Ja, auch wenn es für das Mama-Herz dann doppelt wehtut, weil man sich denkt so, hey, ich bin hier nicht umsonst. Aber ich bin auch absolut Team, bevor du dir unsicher bist und in die Nacht reingehst. Und das ist ja immer so. Es fängt immer abends an.
Und es ist immer am Wochenende.
Ja.
Ich habe letztens meinem Mann gesagt, das kann nicht sein. Es ist nicht möglich. Wir waren jetzt schon, ich weiß nicht, ich glaube 4-mal beim ärztlichen Bereitschaftsdienst, / in der Notaufnahme. Es war immer Wochenende. Es war nicht mal ein Dienstagabend, ein Mittwochabend oder ein Mittwochmorgen um 6 oder so. Es war immer Wochenende.
Ist doch verrückt.
Was ist denn das für ein Murphy's Law?
Keine Ahnung.
Im Zweifel ist das Kind dann bis Montag nämlich wieder fit.
Also ja, wir haben das Thema absolut hohes Fieber. Da würde ich auf jeden Fall, da sind meine Alarmglocken an. Vor allem bei jetzt Mini-Mi ist
Da hat man ja auch die Vorgabe.
Die hatte jetzt mal 40 und dann war ich so, okay, das ist jetzt echt mies, was machen wir? Hat aber super getrunken, natürlich haben wir Zäpfchen gegeben, ist auch sofort runtergegangen. Als Zweifachmama guckt man dann vielleicht noch mal eine halbe Stunde länger, aber ich war auf Abruf, ne? Also ich war, Tasche ist gepackt, eigentlich können wir jederzeit losdüsen so.
Wir hatten eine ähnliche Situation gerade. Wir sind gerade einmal durch Influenza A durch und mein Sohn hat 40,8 gefiebert und wir hatten als Baby, als er klein war, war 10 Monate alt oder so, hatte er über 41 gefiebert und das Fieberthermometer hat nichts mehr angezeigt. Das war eine Grenzerfahrung, da steht da nur noch High. Das war krass, aber da hatte ich nicht mal mehr Zeit irgendwie, also ich war gar nicht so in dem Modus, okay, jetzt irgendwie Krankenwagen rufen oder so, sondern ich war eher in dem Modus, okay, Fieber muss runter, jetzt sofort. Mhm. Wadenwickel, bam, 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 bam. Also das ging dann Gott sei Dank relativ schnell damals wieder runter. zumindest mit Wadenwickeln und Ibuprofen und Paracetamol im Wechsel. Und als wir jetzt gerade Influenza A hatten, war das Fieber sehr schnell unfassbar hoch, also auch kurz vor 41. Und da, weil du es jetzt gerade gesagt hast, habe ich dann auch schon, ich wollte die eine Nacht noch abwarten, ob wir es gesenkt bekommen mit Ibuprofen und Paracetamol im Wechsel, was wir eigentlich nicht machen. Normalerweise gehst du ja auch nicht unter diese 6 Stunden Verabreichung, aber das Fieber war zu hoch und zu gefährlich, zumindest in meinen Augen. Und er war auch nur noch in so einem, der war so halb in so einer Parallelwelt unterwegs und dann soll man ja gucken, wie es dem Kind geht. Und dann habe ich auch schon die Krankenhaustasche gepackt gehabt. Also ich habe die mir hingestellt, weil ich dachte, wenn das jetzt heute Nacht, und es ist typischerweise nachts, irgendwie eskaliert oder irgendwie komisch wird, dann habe ich keinen Nerv mehr, diese Krankenhaustasche zusammen zu wursteln. Ich habe es dann einfach schon alles zusammengepackt.
Ich finde also aktuell ist verrückt, wie viele heftige Sachen unterwegs sind. RSV, Influenza.
Corona immer noch.
Corona immer noch. Ich habe aber auch diese Influenza-A-Erfahrung mit der Großen gesammelt, als ich in den USA war. Und musste das ja auch so machen. Und ich war so verunsichert bei dieser hohen Gabe an Schmerzmitteln. Aber ich habe dieses Fieber auch über 10 Tage nicht reguliert bekommen. Das war so krass. Ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, das kann nicht normal sein, aber war es. Also, ne, ich war dort natürlich im Krankenhaus beziehungsweise in so einem ärztlichen Bereitschaftsdienst. Mehrfach war ich dort mit ihr und die konnten uns nicht helfen, außer, ja, das war echt, oh, das ist so, so ätzend, wenn Kinder so leiden.
Wir hatten auch einmal Fieber. Ich glaube, das längste waren 11 Tage über 39,5. Das war auch, das war vor anderthalb Jahren oder so, es war auch krass. Aber jetzt nochmal mit Blick auf die Notaufnahme. Hat es eure Kinder sonst schon mal in die Notaufnahme gehauen?
Dass wir aufgenommen wurden, nicht.
Nee?
Zum Glück.
Mm-mm, Gott sei Dank nicht.
Okay.
Dann also außer in den ersten 10 Tagen nach Geburt. Da haben wir ja einen Jackpot gelandet, aber sonst nicht.
Okay, dann bin ich da ein bisschen der Exot. Ja. Wann waren wir in der Notaufnahme? Wir waren in der Notaufnahme, als er einfach nicht mehr laufen konnte.
Das war einfach das so. War da waren scary. Wir alle noch auf einem großen Spielplatz unterwegs. Ja. Und du schreibst auf einmal, wisst ihr vielleicht, ob er sich verletzt hat? Er läuft nicht mehr. Weil und ich meine, dein Junge ist kein Läufer, sondern ist ein Renner. So. Er gehört zu diesen Kindern, die rennen anstatt laufen. Also wirklich aktives Kind. Da war er 1,5?
Nee, 2,5.
2,5 sogar schon? Okay, 2,5.
Er konnte einfach nicht mehr laufen, die Beine sind eingeknickt.
Woher kommt das?
Das konnte bis zum Schluss auch nicht aufgeklärt werden. Also das war noch ein entspannter Notaufnahmebesuch.
Gott sei Dank.
Ja,
Gott sei Dank hat er sich komplett erholt und kann auch wieder ganz normal laufen und ist alles in Ordnung.
Sie haben dann so ein bisschen auch so neurologische Sachen getestet, das war alles okay und dann sind wir nach Hause gekommen und der nächste Tag war ein bisschen besser und dann der zweite Tag war völlig in Ordnung.
Und gab es eine Einschätzung, woher sowas kommen kann?
Naja, die haben halt im Endeffekt gesagt, das wird was mit dem Wachstum zu tun haben.
Mhm. Okay.
Vielleicht in der extremen Form. Es ist danach auch nie wieder passiert, deswegen ist schon okay.
Ja.
Wurdest du dann auch stationär mit ihm aufgenommen?
Damals gar nicht. Damals waren wir nur dort in der Notaufnahme, um das begutachten zu lassen, sind nach Hause geschickt worden.
Ah, okay.
Aber unsere anderen Notaufnahmebesuche, da sind wir schon mal mehrmals stationär aufgenommen
worden. Und wer geht dann mit? Mama, Papa? Wie macht man das?
Wir haben es schon unterschiedlich gemacht.
Okay.
Wir waren stationär aufgenommen. Wir hatten einmal Fieber ohne Fokus, habe ich dann gelernt. Kannte ich vorher auch nicht.
Stimmt, weil es keine Ursache gibt.
Richtig. Und das ist eigentlich das mit so das, das Beunruhigendste. Mhm. Das waren, ich glaube, das war die Periode, wo wir 9 oder 10 Tage hohes Fieber hatten und irgendwie schon so, normalerweise weißt du ja, okay, das Fieber schießt hoch und eigentlich entweder am nächsten Tag oder spätestens so 2, maximal 3 Tage später kommen ja Husten, Schnupfen, was auch immer, kommen dann eben die ganzen Symptome und es kam nichts. Und dann habe ich auch, das ist ein großes Privileg, unser Nachbar ist Internist und meine sehr gute Freundin ist Internistin. Ich schreibe dann immer die erstmal an, das ist so die Vorstufe und sage so, was so los ist und so. Und die haben dann auch gesagt, hey, wenn keine Symptome kommen, fahr mal hin und lass es begutachten. Es war mal wieder Wochenende. Und die haben dann auch im Krankenhaus gesagt, ja, das ist eigentlich uncool, wenn keine Symptome kommen. Dann müssen wir da mal tiefer reinschauen.
Dann werden alle Tests gemacht quasi.
Genau, dann machst du einmal das ganz große Blutbild und so. Mhm. Dafür muss dann auch stationär aufgenommen werden. Und da waren wir 2 Nächte im Krankenhaus. Da waren noch relativ klein. Und dann waren wir letztes Jahr beim Rotavirus, habe ich vorhin schon gesagt, diese heftige Magen-Darm-Erkrankung, es hat sich immer mehr verschlechtert und er hat nicht mal mehr löffelchenweise Wasser in sich behalten. Und dann waren wir 2-mal beim ärztlichen Bereitschaftsdienst, der quasi so vorsondiert. und sich so die Situation anschaut. Und die Ärzte meinten dann noch, ja, es geht noch, es geht noch. Und beim dritten Mal, wir sind dann jeden Tag hingefahren, weil es sich immer mehr verschlechtert hat. Beim dritten Mal sind wir stationär aufgenommen worden an die Infusion.
Ich kann mich aber auch erinnern, also ich finde, in diese Kategorie gehört irgendwie auch Atemnot, Pseudokrupp. Und ich selber hatte nie Erfahrung damit, aber ich glaube, du, Gesa, oder?
Wir hatten das immer, wenn meine Tochter Corona hatte. Also wir hatten zweimal Corona und beides Mal Pseudokruppanfall. Und jetzt, während mein Sohn RSV hatte, kam das auch nochmal hoch. Letztendlich ist es ja in Anführungsstrichen nichts Schlimmes, aber in dem Moment hast du nur ultra Angst, weil du das Gefühl hast, das Kind kann nicht mehr atmen. Also es kommt einfach keine Luft und denkst du so, atme, Kind. Und was wir dann immer machen, und mittlerweile ist es auch dann schon eingeübter, ne, jetzt beim RSV war es jetzt nicht mehr so heavy, aber die ersten zwei Male bei meiner Tochter, vor allem beim ersten Mal war sie super klein noch, als parallel Christine im Krankenhaus lag, hatten wir das dann ja zu Hause. Und da haben wir sie direkt mit ins Bad genommen, Dusche komplett auf heiß gestellt, Wasserdampf eingeatmet, parallel das Fenster aufgerissen, dass halt die kalte Luft sich vermischt und so. Und das ist halt das Einzige, was man machen kann. Und normalerweise reguliert sich das dann immer nach 2-3 Minuten. Aber es ist halt, diese Minuten kommen dir verdammt lang vor. Und aber wie gesagt, man wird einfach auch geübter, selber nicht in Panik zu verfallen, finde ich.
Level 5, Items und Tränke und was so alles hilft, von dem wir zum Teil auch nicht wussten.
Genau, wie so eine Dusche zum Beispiel, ne?
Definitiv. Also sobald Atemnot kommt, immer direkt in heißen und kalten Wasserdampf letztendlich. Genau.
Was sind denn noch so ein paar Sachen, die du als absolute
Gamechanger?
Ja.
Ibuprofen, Paracetamol, ehrlicherweise, die Standards, aber einfach gibt mir Sicherheit auch in jedem Urlaub, wenn ich es dabei habe, dass man das
definitiv
höchste Fieber erstmal drücken kann.
Wir haben jetzt wahrhaftig auch, seitdem meine Tochter das zweimal hatte mit dem Pseudokrupp, es gibt diese Krupp-Zäpfchen, die man direkt danach geben kann. Mhm. Die hatte ich jetzt auch bei RSV dann gegeben. Also die haben wir direkt, nachdem, wir sind dann nach Hause geschickt worden, weil der Sauerstoff, wie sagt man, die Sauerstoffsättigung war gut und deswegen hat sie gesagt, es ist fein, wenn wir nach Hause gehen, wir können es zu Hause auskurieren. Sie hat uns allerdings Inhalationszeug mitgegeben und das haben wir dann 3-4 Mal am Tag gemacht. Plus noch diverse andere Sachen, die wir geben mussten. Der hatte am Ende, glaube ich, 7 verschiedene Medikamente, die er über den Tag hinweg immer wieder nehmen musste, damit das nicht schlimmer wird. Weil wir hatten dann den Fall, dass wir nochmal zum Arzt sind und er war dann so, dafür, dass der so hier rumläuft, hört sich das gar nicht gut an. Also da liegt noch sehr viel auf der Lunge und ich war so, okay. Weil nach außen hin hat man es ihm gar nicht mehr angemerkt. Und dann haben wir die volle Klatsche bekommen an Medizin und Pipapo und dann haben wir ihm nochmal richtig was gegeben, einfach um sicher zu gehen, dass sich das nicht ausweitet.
Also wenn es auch wirklich so eine Heavy-Krankheit ist, dann 100% die Medikamente, die man eben bekommt. Ich muss dazu sagen, toi, 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 ich hoffe, das bleibt doch so. Meine Tochter musste noch nie Antibiotika nehmen. Da würde ich auch immer sofort mit Probiotika gegenwirken, also ich persönlich. Jeder Arzt gibt sein Bestes und trotzdem können die Ärzte einem ja auch immer nur helfen, wenn man alle Symptome bereit liegt, die das Kind eben hat.
Total.
Ne? So. Was bei uns ein absoluter Gamechanger ist, ist der Zwiebelsaft. Das ist das, was ich immer mache. Sobald meine Tochter eigentlich eine laufende Nase hat, wird eine Zwiebel aufgeschnitten, Honig drüber gelegt. 2 Stunden ziehen reicht fast schon.
Oder Rohrzucker, weil Honig geht ja nicht unter ein Jahr. Und
stimmt.
Da kann man es halt auch schon geben.
Genau, ich habe es natürlich erst nach dem Jahr jetzt gemacht. Und das bekommt sie. Wenn ich merke, das wird immer heftiger, kriegt sie Zwiebelsocken angezogen. Das heißt, man schneidet eine Zwiebel auf. Ich mache das immer nicht direkt auf ihrer Haut, weil ich auch mehrfach jetzt gelesen habe, dass die Zwiebel ja auch die Haut angreifen kann. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Deswegen kriegt sie immer alte Socken von mir angezogen und dann packe ich die Zwiebel drauf und eine Sockenschicht drüber. Dann sind die Socken auch warm, also die Füße sollen auch warm sein, das ist wichtig. Und dann so 10 Minuten länger hält die das auch nicht aus. Das ist was wir machen. Ich schwöre auf Engelwurz. Das mache ich auch immer auf die Fußsohlen tatsächlich. Ich habe so ein Eukalyptus-Zeug, das dann oben drauf kommt. Bei der ganz, ganz Kleinen habe ich jetzt diesen Pariboy ausgeliehen bekommen von einer Freundin. Finde ich mega. Hilft sehr bei verschnupfter Nase. Genau, das sind so meine Sachen. Und was ich tatsächlich auch mache bei uns Erwachsenen, wenn ich merke, okay, langsam werden die Kinder kranker. Ich dosiere unsere Supplements hoch, auf Neudeutsch. Also wir nehmen Vitamin D während der kalten Jahreszeit sowieso. Die gebe ich dann hochdosiert, uns beiden sozusagen. Vitamin C wird hochdosiert, Zink auch. Und nicht über eine lange Zeit, einfach solange wir halt Symptome haben. Aber nur bei meinem Mann und mir, also nicht bei den Kindern. Das hilft uns ganz gut, in dieser Wintersaison da durchzukommen irgendwie.
Ich habe noch einen Tipp, der hat jetzt nichts, kommt nicht aus der Apotheke, wir hatten es vorhin schon mal angeschnitten. Was ich nur empfehlen kann, ist einfach die Reiserücktrittsversicherung als Empfehlung und eine Auslandskrankenversicherung.
Mhm. Stimmt.
Weil das hat uns schon diverse Male den Hintern gerettet.
Komplett.
So, wir haben einmal im Urlaub ist der Kleine krank geworden. Das war Norovirus-Urlaub. Da haben wir auf privat, weil du musst auch erstmal in Vorleistung gehen, haben wir 4.500 Euro. fabriziert an ärztlichen Kosten und das hat natürlich dann alles die Kasse oder diese Auslandszusatzversicherung
gecovert. Absolut, wenn man jetzt den finanziellen Aspekt sieht, 100%. Ja. Ansonsten haben wir eigentlich auch in dieser Reiseapotheke, ne, bei uns ist auch immer Euphrasia drin, also wenn so Bindehautentzündung oder so, ist das, sobald irgendwas, das Auge so ein bisschen milchig oder irgendwie ne, aussieht, kommen diese Tropfen rein, auch meine Tochter macht das super mit, wenn ich lasse sie dann immer sich hinlegen. Sie darf die Augen schließen, dann kommt jeweils ein Tropfen rein und dann muss sie ganz schnell blinzeln.
Ach krass.
Und somit muss man nicht das Auge aufhalten und das Kind wehrt sich, sondern das machen wir ein bisschen spielerisch und dann funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Und ich habe ehrlicherweise meine Globulis auch immer dabei. Ich weiß, da lacht der eine oder andere, aber uns helfen die. Also meine Tochter, keine Ahnung, wenn sie sich stoßt, gibt es Annika oder ne, bei anderen Sachen gibt es dann Belladonna oder wie auch immer. Ich habe mich da mal beraten lassen und ich habe jetzt nicht hunderte davon. Ich habe so die 7 gängigsten, die habe ich zu Hause und das machen wir dann auch und hilft uns da auch sehr, sehr gut.
Das Abschlusslevel oder auch der Sieg, die Immunität hat gewonnen. Ich würde mal sagen, haben wir vorhin auch schon angesprochen, wir sind oft müde, wenn die Kinder krank sind. Wir sind ziemlich oft ziemlich überfordert, aber ehrlicherweise sind wir auch immer ziemlich dankbar, dass bisher alles mit Zeitkraft und manchmal auch eben Medikamenten heilbar war.
Komplett. Und dass wir eben nicht von den großen Entgegnern betroffen sind.
Ja. Und was man ehrlicherweise nicht vergessen darf, ist, dass unsere Kinder eigentlich bei jeder Infektion, bei jedem Virus, bei jeder, keine Ahnung, bei jedem Gerstenkorn was gewinnen. Die sammeln Erfahrungspunkte, könnte man sagen, nämlich in ihrer Immunität, in ihrer Immunabwehr.
Jede einzelne Krankheit, jeder Schnupfen, jeder Infekt, jedes Fieber boostet die eigentlich, damit die stärker werden. Man sagt ja auch, dass Kinder eben, also dieses Dreck reinigt den Magen, hat ja seine Daseinsberechtigung, weil einfach dadurch du im Erwachsenenalter nicht so anfällig bist für Krankheiten.
Absolut. Und während wir Eltern ehrlicherweise ganz oft denken, ey, es geht nicht mehr, es funktioniert nicht mehr, da ploppen bei den Kindern, wenn wir jetzt wieder in dem Level-Gedanken bleiben, ploppen da so kleine Immunabwehr plus 2 Punkte, Immunabwehr plus 7 Punkte, neues Level erreicht auf. Ey, und wir ehrlicherweise, ich finde, wir leveln auch so ein bisschen, oder?
Ja, 100%.
Ey, wir werden stärker, wir ertragen mehr, wir gehen mehr in die Schlafmangeltoleranz. Keine Ahnung, wir wissen, wie wir uns organisieren. Kind, Job, okay, nebenbei fiebert das Kind mit 40,5. Irgendwie kriegen wir es hin, oder?
100%. Jede schlaflose Nacht, jede abgesagte Verabredung, jeder kleine und größere Kampf, den wir führen, macht uns stärker irgendwie auch.
Und wir merken, das wird irgendwie ein bisschen seltener.
Das stimmt.
Zumindest über die Zeit. Du hast jetzt wieder ein kleines Mäuschen, das wird sich dort wieder anders verhalten, aber jetzt retrospektiv, so ein 4,5-Jähriger, der ist schon deutlich seltener krank. Der erste Kita-Winter war die Hölle, da waren es ehrlicherweise zum Teil nur 7 bis 10 Tage zwischen Krankheiten und jetzt vergehen Monate oft dazwischen. Das ist eine ganz, ganz andere Nummer.
Ja, komplett. Und darauf kann man auch wirklich stolz sein, weil man weiß, man hat einfach schon echt wirklich viele Krankheiten oder vieles gemanagt auch. Ich glaube, das hat aber auch wirklich was damit zu tun, wann ein Kind in eine Kita kommt oder nicht. Also es ist auch ein anderes Thema, jeder darf das frei entscheiden und das hat eine absolute Daseinsberechtigung. Aber wenn man zum Beispiel natürlich das Kind schon wie wir mit 1 oder 1,5 in die Kita schickt, sind die einfach früher schon mit diesen Herdeninfekten betroffen und ja, sind einfach früher in dem Kampfmodus drin sozusagen, die auch zu bewältigen.
Und haben früher die Punkte gesammelt.
Ja, das stimmt. Und jetzt, das ist ja so ähnlich, wenn es halt ein Geschwisterchen gibt. Das merke ich ja auch. Also die ganz Kleine, die hat jetzt schon mehr Schnupfen gehabt in den wenigen Lebensmonaten als die Große im ersten Jahr gefühlt. Und das hat seine absolute Daseinsberechtigung.
Ich würde sagen, dann enden wir mal auf dieser positiven Note für heute. Und danke fürs Zuhören. In diesem Sinne, immer schön ungebügelt bleiben.
Auch wenn es mal knittert.
Und fiebert.